Immer so.
So, ich hoffe, man kann mich hören. Ja, schönen guten Abend, Capathon. Grüße euch herzlich. Wir freuen uns natürlich sehr, dass sozusagen auch in den Ferienzeiten so viele Leute kommen. Vielen Dank für den Besuch. Bevor ich den Vortrag vorstelle und das eigentliche Thema des heutigen Abends, möchte ich ganz kurz noch ein paar Dinge in eigener Sache zum Capathon sagen, beziehungsweise den Ablauf. Sie können jetzt zu Beginn noch gerne bestellen bei der Gastronomie Heinzel. Sie können aber auch während des gesamten Vortrages, wenn Sie wollen, gerne aufsteigen und aufstehen und nach hinten gehen. Hinten sind Boxen, das heißt, Sie werden vom Vortrag an sich nichts vorab sollen, wenn Sie kurz mal aufstehen. Das ist kein Problem. Des Weiteren möchte ich hinweisen auf nach der Veranstaltung, wenn Sie es interessiert, möchte ich Sie bitten, dass Sie vielleicht Ihr Gästebuch sich selber eintragen, wenn Sie Anregungen haben zum Capathon zum Beispiel oder ob es Ihnen gefallen hat und ähnliches Anregungen, was Sie vielleicht auch mal hören wollen. Ein Vortrag interessiert uns auch immer sehr. Ganz wichtig wäre, wir haben nach dem Vortrag immer eine Publikumsdiskussion. Und wenn Sie da teilnehmen wollen, wäre es uns wichtig, dass Sie warten, bis Sie das Mikrofon bekommen, um Ihre Frage an den Vortrag zu stellen. Das ist deshalb wichtig, weil wir jeden Capathon und Vortrag aufzeichnen und der ist dann im Internet abrufbar. Und wenn Sie da nicht aufs Mikrofon warten, kann es schwierig sein, weil dann sozusagen die Hörer nicht wissen, welche Frage Sie gestellt haben. Und mir ist wichtig, dass Sie da vielleicht ein wenig Geduld haben. Es sind dann zwei Leute da, die mit dem Mikrofon unterwegs sind. Geben Sie mir einfach ein Handzeichen und ich werde dann sozusagen darauf hinweisen. Ja, mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin tätig als Designer in Linz und bin seit Kindesbein an großer Freund der Naturwissenschaften. Und das ist für mich ein ewiges Abenteuer, Neues zu hören von Entdeckungen, die gemacht werden. Gut. Wir kommen heute zu einem heißen Thema sozusagen. Vor relativ kurzer Zeit, die meisten werden sich noch erinnern, ist der Eyjafjallajökull ausgebrochen und hat sozusagen den Flugverkehr Europas lahmgelegt. Und das war ja im Verhältnis eher ein kleinerer Ausbruch, wie uns heute Herr Hans Ecker erklären will. Ich begrüße Sie recht herzlich im Capathon und ja, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank.
Danke für die nette Einleitung. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie doch so zahlreich erschienen sind, doch trotz des gruseligen Themas. Und die Frage ist natürlich, ob die Vulkane jetzt wirklich unsere Zivilisation bedrohen oder nicht. Wenn man sich die Statistiken anschaut und zum Beispiel der letzten 30 Jahre beim US Geological Survey, dann sieht man, dass in diesem Zeitraum ungefähr 30.000 Menschen durch Vulkane umgekommen sind. Das ist, wenn man das global sieht, sehr wenig, das ist ungefähr gleich viel, wie in Österreich im gleichen Zeitraum auf der Straße umgekommen sind. Also da hat man eigentlich keine wirklich prägnante Bedrohung, die man da heraus sehen kann. Aber dieser Zeitraum von 30 Jahren ist natürlich sehr kurz, wenn man die Erdgeschichte betrachtet und nicht relevant in diesem Sinn. Die Erdgeschichte verläuft in Dimensionen, die man einfach mit wo 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000 Jahre nicht wirklich viel zählen. Um wirklich also hier relevante Dinge zu sehen, muss man eben geologische Methoden anwenden. Die Geologie sozusagen zeigt uns, was möglich ist auf der Erde, wenn man eben große Zeiträume betrachtet. Und so wollen wir uns heute eben mit Vulkanen ein bisschen auseinandersetzen. Jeder von uns hat eine Vorstellung von einem Vulkan. Da will ich das erste Bild haben. So fast eine Ikone, die man hier sieht, dieser spitze Vulkan Kegel Taranaki in Neuseeland, so stellt man sich üblicherweise einen Vulkan vor. Wenn man so steile Flanken hat, dann weiß man schon, das ist ein Stratovulkan. Hier gibt es Ausbrüche, die zum Teil Lagen hervorbringen, also die Ausrinnen sozusagen, und dann eben wechsellagern. Damit sind sogenannte Pyroklastika, das sind Aschen und Lockermaterial, das der Vulkan eben dann ausstößt. Sozusagen ein klassischer Vulkan hier. Wenn wir weiter schauen, beim nächsten Bild, nur so eine kleine Ein. Jetzt kommt. So. Auch hier ein Vulkan, das schaut schon gar nicht mehr so prägnant aus, auch in Neuseeland. Ich habe einige Neuseeland-Bilder genommen, damit man sieht, also diese Vielfalt, die dort auch ist. Sie sehen ein ganz anderer Vulkantyp, ein sehr flacher Vulkan, Rangitoto, gleich bei Auckland. Das kommt daher, dass hier nur Laven beteiligt sind, und zwar sehr dünnflüssige Laven, die weit ausrinnen, sozusagen breiig sich verbreitern und diese niedrigen Vulkankegel bilden. Trotzdem sind diese Art von Vulkanen, diese Schildvulkane, wie sie heißen, sehr prägnant auf unserer Erde. Die größten Berge sozusagen, die wir haben auf der Erde, sind solche Schildvulkane. Wenn man Berg als etwas definiert, das also nicht der höchste Punkt ist, der Mount Everest im Himalaya, der steht nur 3000 Meter aus seinem Umland ungefähr hervor. Wenn man das Basislager nimmt, ist es auf 5000 Meter und der Mount Everest ist über 8000 Meter hoch. Aber es gibt Berge wie zum Beispiel der Mauna Loa in Hawaii oder auch Réunion, die stehen mit der Mauna Loa, der Mauna Kea sind so ungefähr 11.000 Meter aus dem Umland hervor. Réunion zum Beispiel ist 7.000 Meter. Also das sind riesige Berge, die größten Berge, die wir haben auf der Erde. Und das sind solche Schildvulkane, wobei der Großteil dieser Vulkane eben unter dem Meeresspiegel ist. Dass diese Strukturen so groß sind, geht auf eine sehr starke Magmenförderung zurück. Das sind also Punkte, wo das Magma sehr stark herauskommt. Das sind sogenannte Hotspots, die also ganz wichtig sind für die Größe von Vulkanausbrüchen. Wenn wir noch ein Bild anschauen, oder das nächste Bild anschauen, hier sehen wir mal hinein in einen richtigen Krater, das ist White Island in Neuseeland. Hier hat eine Explosion einen Teil der Kraterwand weggesprengt und man kann also richtig in den Krater hineingehen. Man sieht, wie das da hinten dampft, das sind also sehr viele Gase, die dort ausströmen, und nimmt man auch eine Gasmaske, wenn man da hineingeht. Es gibt einen Kratersee, das ist das Regenwasser, das sich da drinnen sammelt, das hat man bei sehr vielen Vulkanen. Aber durch diese Gase, die hier einströmen, das sind also Schwefelverbindungen, sind Fluorverbindungen, sind Kohlenstoffverbindungen, ist es eine Säure, mit einem, die sehr ätzend ist. Also wenn man da reinfallen würde, würde man sich nicht nur verbrennen, weil das praktisch kocht, sondern man würde sich auch sehr stark verätzen. Schauen wir noch ein Bild weiter. Hier noch ein Beispiel aus Neuseeland, die Tongariro-Vulkane. Hier sieht man nochmal mehrere Krater auf einem Bild, deswegen, weil eben hier eine Wegsamkeit ist, mehrere Wegsamkeiten sind, wo die Gesteinsschmelze, das Magma herauskommen kann aus dem Erdinnern. Magma ist sozusagen der Überbegriff für Gesteinsschmelze. Wenn das Magma dann an die Erdoberfläche kommt, dann kann man von einer Lava sprechen. Wir haben also hier verschiedenste Vulkantypen gesehen jetzt. Das Wesentliche ist, also ein Vulkan ist ein Ort, wo es eine Wegsamkeit gibt, wo das die Gesteinsschmelze aus dem Erdinneren aus an die Oberfläche kommen kann. Die Gefahren, die so von Vulkanen ausgehen, nimmt man im Üblichen an, dass es nur die Leute betrifft, die Menschen betrifft, die hier in der Umgebung so eines Vulkans leben. Das sind einerseits einmal, Vulkane sind meistens sehr instabil aufgrund dieses Schichtenbaus, Hangrutschungen, wenn Wasser dazukommt, sind es Muren. Und interessanterweise sind es diese Ereignisse, die die meisten Toten in den letzten 30 Jahren und wahrscheinlich auch vorher gefordert haben. Also bei einem einzigen Ereignis in Kolumbien, dem Nevado de Ruiz, sind über 20.000 von diesen 30.000 Toten gestorben. Eben durch eine Mure, die diese Städte vernichtet hat, und die Leute sind darunter begraben worden. Andere vulkanische Desaster, die ausbrechen können, sind natürlich auch Tsunamis, wenn eben so eine Rutschung ins Meer reingeht. Das hat es auch öfter schon gegeben. Dann hat es eine größere Auswirkung hier. Und dann gibt es natürlich auch noch die sogenannten pyroklastischen Ströme. Das sind Verbindungen von heißem Gas mit Gesteinspartikeln und mit Magma, die dann mit großer Geschwindigkeit so einen Hang hinunterkommen können, mit mehreren Stundenkilometern manchmal, mehrere hundert Grad heiß sind und alles, was sich da in den Weg stellt, erstens über den Haufen fahren und dann natürlich auch verbrennen. Das sind eigentlich die drei stärksten Gefahren im Umkreis eines Vulkans. Und dann die vierte sind natürlich die Eruptionen. Und bei den Eruptionen muss man zwei Typen, Grundtypen unterscheiden. Das eine sind Eruptionen, die auf eine gasarme Lava zurückgehen, das quillt dann sozusagen in die Oberfläche. Eine dünnflüssige Lava, die ausrinnt, das sind die Vulkane, die eigentlich nicht besonders gefährlich sind. Bei dem kann man ausweichen, das sieht man dann. Diese Lava fließt dann auch meistens in irgendwelchen Einschnitten in Tälern, und das kann man also ganz gut beherrschen oder zumindest ausweichen. Beherrschen kann man es eigentlich nicht. Und der zweite Typ von Vulkanausbruch, das sind die gefährlichen, das sind die, wo gashältige Larven beteiligt sind oder wo eben Wasser dazu tritt, wie das zum Beispiel auch am Eyjafjallajökull in Island jetzt der Fall war. Da ist der Gletscher geschmolzen, da war 300 Meter Eis drüber, das Wasser ist hineingeronnen und hat zu einer Dampfexplosion geführt, dann diese Eruptionswolke geschaffen hat. Also Eruptionen, explosive Eruptionen, das sind also die Eruptionen, die wirklich das Gefährlichste eigentlich sind, was man so bei einem Vulkan haben kann. Und damit man die klassifizieren kann, hat man einen Vulkanexplosionsindex eingeführt, schon vor einer längerer Zeit, wenn man das nächste Mal haben kann. Also nein, da ist nochmal Neuseeland. Lass mal was ruhig, das ist gut. Das sind diese Vulkane, das sehen wir jetzt nochmal im Satellitenbild, wenn wir aufs nächste gehen. Vorruhig, ja. Dann sehen Sie hier im linken unteren Eck sind diese Vulkane, die Sie gerade gesehen haben, dass sie so schneebedeckt sind. Man kann sie gerade noch ausmachen. Das sind relativ kleine Strukturen, wenn man das anschaut. Wenn man dann so rechts nach oben geht, dann sieht man hier einen großen See drinnen. Und das ist ein großer Vulkan, das würde man nicht meinen. Also Vulkane müssen nicht immer sozusagen in die Höhe stehen, sondern Vulkane können auch ruhig solche Einbruchsbecken sein. Und solche vulkanischen Einbruchsbecken nennt man Caldera. Und das heißt, hier war ein riesiger Ausbruch. Die Magmenkammer, also dieses Magma-Reservoir, das im Untergrund ist, hat sich vollständig geleert. Und dann ist diese Höhle, die übrig geblieben ist, eingebrochen, das Dach. Und dadurch entsteht dieser Kessel, der sich später dann mit Regenwasser gefüllt hat. Man weiß auch, dieser große Ausbruch war vor rund 20.000 Jahren, so zwischen 20 und 25.000 Jahren. Und das war wirklich eine riesige Eruption mit über 1000 Kubikkilometer. Solche Eruptionen nennt man Supereruptionen. Und wenn man hier weitergeht, wieder so nach rechts hinauf ein Stück, dann sieht man noch so einen kreisenden Kessel, da wo das Rotorua steht. Auch das ist so eine Caldera, die nach einem riesigen Ausbruch entstanden ist, vor ungefähr 200.000 Jahren. Sie sehen schon, also welche Dimensionen diese Vulkanausbrüche haben können. Und jetzt, wenn wir doch das nächste anschauen, da sollte jetzt die Liste kommen, wenn ich mir richtig... Ja, das ist jetzt dieser Vulkanexplosionsindex VEI von 0 bis 8, wobei 0 Eruptionen sind, wo es praktisch keine Explosion gibt, wo das Ganze mehr oder weniger in Bodennähe bleibt. Und dann geht's los von 1 bis 8, immer so um einen 10er-Faktor größer. Und Sie sehen also, der Eyjafjallajökull, der uns so beschäftigt hat, heuer im Frühling, war ungefähr, also die Größe 4 ist, also so im unteren Mittelfeld. Es ist nicht nur die Kubatur, die rauskommt, entscheidend, es ist auch die Eruptionshöhe entscheidend. Beim Eyjafjallajökull ist die Asche ungefähr 7 Kilometer raufgegangen. Das würde eher noch für 3 sprechen, aber nachdem die Kubatur doch so in der Größenordnung von 10 Millionen ungefähr Kubikmetern war, ist das doch also schon eine Vierer-Eruption gewesen. Aber Sie sehen im Vergleich zu den anderen Eruptionen, die hier angeführt sind, das sind nur einige wenige, war das eine relativ bescheidene Angelegenheit. Wenn wir die Skala weiter hinaufgehen, da ist zum Beispiel der Pinatubo 1991, ein philippinischer Vulkan, der ausgebrochen ist und eine Eruptionswolke gehabt hat, die in die Stratosphäre hineingegangen ist, also über 20 Kilometer hinauf, ungefähr 25 Kilometer. Und das gibt für alle diese VEI 5 bis 8 Eruptionen. Das geht alles in die Stratosphäre und in der Stratosphäre kann das dann sehr lange bleiben. Die anderen, die kleineren Ausbrüche, das bleibt unten im Gebiet und in der Troposphäre, also dort, wo sozusagen die Wolken sind, wo das Wetter entsteht. Da können diese Aschenpartikel relativ schnell abregnen und die langfristigen Folgen so eines Vulkanausbruchs sind relativ gering. Während wenn das raufgeht in die Stratosphäre, kann das lang oben bleiben, die Aschenpartikel einige Monate. Die noch gefährlicheren Gase, die da mitkommen, das sind im Wesentlichen Schwefelverbindungen, die sich dann zu Schwefelsäure-Tröpfchen dort bilden, das sind die sogenannten Aerosole, und die können so, je nachdem wie groß dieser Ausbruch war, 3 bis 5 Jahre dort sein. Der Effekt von diesen Aerosolen ist, dass sie das Sonnenlicht, das einfällt, reflektieren und dadurch kommt es zu einer Abkühlung in den unteren Luftschichten an der Erdoberfläche. Und wie gesagt, das kann über 3 bis 5 Jahre etwa gehen. Und bei großen Eruptionen, wie bei diesen 1000 Kubikkilometer Eruptionen, ist das also dann schon ein sehr großer Effekt natürlich. Wenn Sie die VE7-Eruption anschauen, das war Tambora 1815, das war die größte Eruption in den letzten 1000 Jahren, die man kennt. Das sind 150 Kubikkilometer ungefähr gewesen. Und 3 Jahre nach dieser Eruption, über den Zeitraum von 3 Jahren nach dieser Eruption, hat es dann das berühmte Jahr ohne Sommer gegeben, vor allem im Jahr 1816, aber es ist weitergegangen 17, 18 bis 19, wo es also ganz gravierende klimatische Auswirkungen gegeben hat, nicht nur in Südostasien, wo sehr viele Leute gestorben sind, über 100.000 an den Hungertod gestorben, also nicht durch die Eruption direkt, sondern auch in Europa und auch in Österreich. Also man kennt hier historische Aufzeichnungen, vor allem in der Schweiz hat man das sehr genau untersucht, Herr Pfister, dass es hier Schneefälle gegeben hat, praktisch den ganzen Sommer. Also es hat geschneit im Juli, es hat geschneit im August, bis in die Tallagen hinunter, machen wir bis zu 20 Zentimeter. Und dadurch sind dann natürlich die landwirtschaftliche Produktion eingestellt worden. Es ist zu großen Hungersnöten gekommen. Das sind also auch in Mitteleuropa, in der Schweiz, in Bayern, in Tschechien und auch in Vorarlberg zum Beispiel, viele tausend Leute verhungert. Die Effekte von dieser Tambora-Eruption hat man aber auch in Amerika, vor allem im Nordosten Amerikas, sehr deutlich gesehen. Auch dort ist es zu Nachtfrösten gekommen, die Ernten vernichtet haben. Und das ist eigentlich die große Gefahr bei diesen Großeruptionen, dass es eben zur Einschränkung und zur Vernichtung der landwirtschaftlichen Produktion kommt. Wir haben solche Großeruptionen oder Supereruptionen auch in Österreich nachweisen können, allerdings vor 54 Millionen Jahren. Wir haben Aschgebiet, kann man mal das nächste haben? Ich glaube, jetzt sieht man zuerst nochmal den Eyjafjallajökull. Ja, das ist nur so ein schönes Bild vom Eyjafjallajökull, von der Eruption. Sie sehen, dass das sehr nah an den Wolken ist, gerade über die Wolken hinausgeht, diese dunkle Aschenwolke, die hier vertragen wird. Schauen wir mal das nächste an. Die Asche, wenn man sie in großer Vergrößerung anschaut, schaut so aus. Das sind also 300stel der Balken, der oben ist 300stel Millimeter. Das ist so die gängige Größe. Also Asche bei einem Vulkanausbruch ist nichts, was von einem Verbrennungsprozess übrig bleibt, sondern Asche bezeichnet einfach eine Korngröße. Das sind alle Körner oder Partikel, die kleiner sind als 2 Millimeter und sehr oft sind sie eben in dieser Größenordnung von einigen Hundertstel Millimeter noch. Das ist sehr, sehr feinkörnig. Sie sehen diese Blasen, das kommt durch die Entgasung, wenn das Gas sich ausdehnen kann beim Aufsteigen. Und das ist sozusagen ein festgefrorenes Glas, das man hier sieht, das sehr scharfkantig ist und das deswegen eben sehr unangenehm auch für die Luftfahrt ist, weil das einem sehr stark abrasive Eigenschaften hat. Und diese Island-Eruptionen, wie gesagt, haben wir auch schon vor 54 Millionen Jahren nachweisen können. Damals zu einer Zeit, als der Atlantik noch schmäler war als heute, also die Entfernung zwischen hier und Island war zu dieser Zeit nur ungefähr so 2000 Kilometer in der Größenordnung. Der Atlantik hat sich gerade geöffnet. Und durch diese Öffnung des Atlantiks, durch diese Dehnung, da ist sehr viel Lava hochgekommen. Das sind die sogenannten britischen Deckenbasalte. Man hat also Deckenbasalte bezeichnet, also groß effusive Ereignisse auch, die riesige Flächen bedecken, so in der Größenordnung von 200.000 bis zu mehrere Millionen Quadratkilometern. Das sind Eruptionen, die über mehrere Millionen Jahre gehen und dann eben Größenordnungen von Millionen Kubikkilometern Lava eben an die Erdoberfläche bringen, meistens über Spalteneruptionen. Stellt man sich zumindest vor, weil es auch solche großen Ereignisse hat man in historischer Zeit also noch nicht gesehen. Man kann das also nur indirekt dann abschätzen. Man schätzt, dass es zu solchen Ereignissen alle 30 bis 50 Millionen Jahre kommt, was also sehr, sehr lange Abschnitte sind. Und das, wie gesagt, diese Statistik sagt sehr wenig, das kann morgen losgehen oder in 10 Millionen Jahren. Also da braucht man keine Angst haben, unmittelbar. Wie schauen die Aschen aus, die wir gefunden haben? Schauen wir uns das vielleicht noch kurz an. Das ist in Salzburg jetzt und Sie sehen sehr schön in diesen Sedimentgesteinen, die größten Maßstab ist der Hammer, sind diese zwei ganz deutlichen dünnen Lagen, die nur so 2-3 Millimeter etwa dick sind. Und wenn man das anschaut, im Vergleich zum umgebenden Material, so besteht das aus einem einzigen Mineral, einem Dommineral, das heißt Smektit, und das entsteht, wenn vulkanische Gläser verwittern. Also diese helle Farbe, die Sie hier sehen, ist die Verwitterung von so einer Asche, die sehr, sehr feinkörnig war. Wir haben ungefähr so 22 solcher Lagen gefunden. Und die dickste dieser Lagen, ich glaube, das ist das nächste Bild,
sehen Sie auch hier ganz deutlich diese helle Farbe. Das ist so ein ganz feiner Stab, den man so zerreiben kann. Das ist wie ein Mehl. Das ist eben 3 cm. Wenn unsere Korrelation stimmt, und diese Korrelation ist eben einerseits aufgrund des Alters dieser Schichten, andererseits aufgrund der chemischen Zusammensetzung, dann ist das Material, das man auch aus Island kennt, nur dort viel dicker, dort ist die gleiche Lage 20 cm dick, und das Island-Material wird aus Island bezogen, aus einem Proto-Island, das damals existiert hat, im Zuge dieser Atlantiköffnung, wo eben diese großen Aschenmengen gekommen sind. Und diese Lage, die Sie hier sehen, vermuten wir auch, dass eben von einer solchen Supereruption kommt. Wenn unsere Kalkulation stimmt, dann waren das ungefähr 1200 Kubikkilometer, die hier in die Luft geflogen sind und die uns auch hier in Europa, natürlich noch ohne Menschen damals, sehr stark betroffen haben. Wobei Sie darauf bedenken müssen, das ist kompaktiert durch den Gesteinsdruck. Ursprünglich war diese Lage wahrscheinlich etwa doppelt so dick, also 6 cm. Es kommt also bei den Supereruptionen, die wir wie gesagt nur aus der geologischen Geschichte kennen, sehr darauf an, wo dieser Ausbruch war. Es gibt also auch in Kontinentalgebieten, vor allem in Amerika, solche potenziellen Supervulkane. Das ist Yellowstone Park zum Beispiel, wo es in den letzten 2 Millionen Jahren 3 solcher große Ausbrüche gegeben hat. Und auch dort sieht man, was diese Eruptionen ausrichten können. Also das waren auch über 1000 Kubikkilometer. Und man hat also in ungefähr 1500 Kilometer Entfernung von diesem Eruptionszentrum noch Aschenlagen gefunden, die so einen guten Viertelmeter dick waren. Also man kann sich vorstellen, was das bedeutet, wenn das heute passieren würde. Yellowstone ist noch ein Supervulkan. Man beobachtet ihn sehr genau. Man kann das also mit geophysikalischen und geodätischen Methoden machen. Einerseits, dann, wenn sich diese Magmakammer im Untergrund füllt, sie füllt sich ab und zu, dann hebt sich das Gelände darüber, dann geht das wieder weg. Wieso, weiß man nicht. Also diese Prozesse im Untergrund kennt man noch sehr wenig. Man kann es aber auch durch Seismometer erkennen, also durch Erdbebenwellen, weil wenn diese Lava aufsteigt, dann hat sie natürlich Druck und sprengt also sozusagen diese Wegsamkeiten auseinander. Diese Spalten werden dadurch vergrößert und das kann man eben auch messen. Man weiß also, Yellowstone ist noch so ein Supervulkan. Und man kann nicht ausschließen, dass der früher oder später auch mal ausbricht. Die Folgen von so einer Supereruption sind natürlich gravierend, also sowohl die sozialen als auch die ökonomischen Folgen. Wenn das mitten in Amerika passiert, dann ist ungefähr die Hälfte der Fläche Amerikas mit einer Aschenschicht bedeckt, einer dicken Aschenschicht, relativ dicken Aschenschicht, die dann die landwirtschaftliche Produktion dort zum Erliegen bringen würde. Gleichzeitig würde natürlich es zu einer globalen Klimaabkühlung kommen, die Tambora-Geschichte, die ich Ihnen vorher erzählt habe, 1815, schätzt man, dass die Klimaabkühlung so zwischen 1 und 2 Grad global war. Bei einer Supereruption, also mit über 1000 Kubikkilometer Eruptionsvolumen, müsste man mit 3 bis 5 Grad Abkühlung rechnen. Und das würde natürlich heißen, dass es in vielen Gebieten zu Nachtfrösten zum Beispiel kommen würde, auch im Sommer, die die Ernte vernichten würden. Die Folge davon wäre, also die Hauptfolge von so einer Supereruption, dass eben die landwirtschaftliche Produktion einbricht und dass es zu gravierenden und riesigen Hungersnöten kommen würde. Wenn Sie denken, also die Weltgetreidevorräte, die es gibt zurzeit und die man hält, sind ungefähr für 2 Monate. Hier würden Ernteausfälle für mehrere Jahre passieren und kein Mensch weiß dann, wie man das meistern kann. Es ist praktisch unmöglich zu beherrschen. Das hätte natürlich in weiterer Folge dann große soziale Unruhen, wahrscheinlich auch kriegerische Auseinandersetzungen zur Folge. So wollen wir hoffen, dass das nicht in der nächsten Zeit passiert. Und ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, ja, vielen Dank.
Gut. Ja, jetzt hätte ich kurz noch eine Frage. Und zwar, wie kann man sich das in Europa vorstellen? Was haben wir dort vielleicht in näherer Reichweite, dass diesen Feldern wie Yellowstone entsprechen würde? Gibt es da
irgendwelche
Situationen?
Also in dieser Größenordnung eigentlich nur in Island. Und Island ist auch so ein Hotspot, wo eben die Magmenförderung sehr groß ist und wo man im Prinzip mit solchen riesigen Ausbrüchen rechnen könnte. Der letzte große Ausbruch in Island war im 18. Jahrhundert, 1783-84. Das war aber also in der Größenordnung so von etwa 15 Kubikkilometer. Da hat man Aschen bis Venedig nachweisen können. Da gibt es Augenzeugenberichte auch davon. Und das hat auch also zu Klimaverschlechterungen geführt, allerdings zu keinen so gravierenden, dass das wirklich jetzt weitere Konsequenzen gehabt hätte. In Island selbst ist ein Viertel der Bevölkerung damals gestorben, weil eben große Teile der Insel von diesen Aschen bedeckt waren. Dadurch ist die Vegetation eben kaputt gegangen und selbst dort, wo die Aschen lang dünn sind und die Tiere das gefressen haben, sind dann die Tiere eingegangen, weil diese Aschen manchmal eben Flurverbindungen haben und diese Flurverbindungen eben giftig sind. Das war jetzt auch beim Eierfjattel wieder, also man hat also da empfohlen, dass man die Tiere möglichst mit Trockenfutter füttert, bis diese Asche eben durch den Regen und Wind und so weiter wieder einigermaßen vom Futter und von den Wiesen weg ist.
Inwieweit würden jetzt Experten sozusagen empfehlen, dass man als Nation in irgendeiner Form mit sowas rechnet? Gibt es Pläne in der Art, dass man sagt, angenommen, Supervulkane treten auf? Gäbe es da einen Notplan oder haben Sie da eine Idee oder ist das einfach hinzunehmen, wenn es passiert?
Im Prinzip muss man das eigentlich hinnehmen, weil man kann also diese Prozesse nicht beherrschen. Ein Vulkanausbruch kann man nach wie vor nicht beherrschen. Wenn das regional begrenzt ist, dann kann man die Leute wegbringen, evakuieren. Wenn es so derartig riesig ist, gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Man kann dann nur das hinnehmen und schauen, was passiert. Das Einzige, was man machen könnte, ist, dass man eben die Getreidevorräte, die Nahrungsvorräte entsprechend aufstockt, was aber wieder nicht geht natürlich, weil die gebraucht werden. Also es gibt eigentlich da nicht wirklich ein Entrinnen. Und bei Prognosen ist es so, also man kann zwar kurzfristig sagen, okay, da tut sich was, also wie gesagt, man kann die Seismik nehmen oder die geodätischen Messungen und sagen, okay, in der nächsten Zeit wird das kommen, dann kann man auch die Leute evakuieren. Aber man kann keine Prognosen machen, wie groß dieser Ausbruch sein wird. Also man weiß nicht, was dann rauskommt. Es kann eine kleine Sache sein und es kann eine größere Sache sein. Also das, ja, auch das ist nach wie vor unklar.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben anfänglich darüber geredet. Der Mechanismus, der an sich dem Vulkanismus zugrunde liegt, kann man da kurz vielleicht noch was drüber sagen, was ungefähr sozusagen die Idee ist, die man darüber hat?
Der Mechanismus, der zugrunde liegt, ist, dass der Erdkern eben sehr heiß, sehr flüssig ist und dass eben dann diese Magma, diese Gesteinsschmelze, diese Gesteinsschmelze eben aufsteigt, wenn Wirksamkeiten vorhanden sind. Und durch die Druckentlastung dehnt sich dann zum Beispiel in gashältigen Lavas dieses Gas sehr stark aus. Wenn man eine Lava hat, zum Beispiel einen Kubikmeter mit ungefähr 5% Gasgehalt, also Wassergehalt, und das kann sich ausdehnen auf ungefähr 600 bis 700 Kubikmeter dann. Einfach dadurch, dass der Gasdruck, dass es das Gas ausdehnen kann. Ja. Und dadurch kommt es dann zu diesen starken Explosionen. Ja.
Gibt es aus dem Publikum Fragen? Hier hinten haben wir eine Herren.
Und hier vorne. Was mich interessieren wird, es gibt verschiedene Typen von Vulkanen, ja. Also wie Sie erklärt haben. Und was mich interessieren wird, gibt es da sozusagen Gebiete, Regionen, wo diese vermehrt auftreten oder gibt es die in anderen Kontinenten oder Gegenden gar nicht? Also zum Beispiel jetzt am Atlantik, dieser Rücken, der sich eben so nach runter reißt und immer wieder diese Vulkane entstehen. Also hat das regionale Differenzierungen oder so?
Der hat es schon, ja. Also dieser mittelatlantische Rücken, den Sie angesprochen haben, das sind durchwegs basaltische Vulkane. Das heißt, das sind die an und für sich relativ harmlos sind. Erstens die Submarinen sowieso, aber auch wenn sie obertags kommen, weil das eben diese Basalte ausfließen. Während sie an den Kontinentalrändern, also wenn Sie zum Beispiel rings um den Pazifik nehmen, diesen Ring of Fire, wie das heißt, haben Sie meistens diese Stratovulkane, diese steilen. Die haben eine andere chemische Zusammensetzung und die sind wesentlich explosiver. Während wenn Sie also Basalte haben, auch innerhalb dieser großen Ozeanbecken wie eben Hawaii, Réunion, die sind meistens also nicht explosiv.
Noch eine Frage? Zum Mount Helena. Zum Mount from in Washington.
Der ist in Washington, ja. Der ist 1980, genau, explodiert, ja. Das waren damals sensationelle Bilder, die man gesehen hat. Und das war ein Vulkan, der 700 Jahre nicht aktiv war, wo man schon geglaubt hat, na, der wird sich nicht mehr rühren. Und dann war dieser ganz plötzliche starke Ausbruch, wo praktisch der Gipfel von diesem Vulkan weggesprengt wurde. Also der Vulkan war nach dem Ausbruch um 400 Meter niedriger. Es war zum Teil Schuld für diesen Ausbruch, war aber eigentlich, dass eben ein Teil von diesem Berg weggerutscht ist. Dadurch ist es zu einer Druckentlastung gekommen und dadurch ist dieser starke Ausbruch zustande gekommen. Und dann ist diese Aschenwolke eben zuerst mal stark hochgestiegen und dann diesen Hang runtergerast, aber wieder zusammengefallen und runtergerast und hat diesen Wald umgelegt. Das ist sehr hoch, bis in die Stratosphäre raufgegangen, 20 Kilometer oder so, irgendwas. In dem Jahr, oder? 1980.
Also,
ja, diese Bilder waren ja sehr eindrücklich, also von dem Wald, der einfach niedergelegt worden ist durch diese Druckwelle.
Und was jetzt bei uns in Europa, wie schaut es mit Ätna aus?
Ätna ist immer ein Kandidat, dass er ausbricht. Ja. Gott sei Dank spuckt er relativ regelmäßig, das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn länger ruhig ist, dann ist es immer ein bisschen gefährlicher. Das gleiche ist am Stromboli. Der Stromboli flüchtet. Ja, die ganzen libarischen Inseln sind natürlich potenziell gefährlich. Am gefährlichsten ist wahrscheinlich der Vesuv. Der Vesuv hat 79 nach Christus diesen großen Ausbruch gehabt und man misst da immer auch daneben die phlegräischen Felder. Ja. Aber ja, man, wie gesagt, man kann keine Prognosen geben. Das ist das Schwierige bei Vulkanen überhaupt, ne? Wenn man sagt, der könnte schon sozusagen eingeschlafen sein oder sowas, aber selbst nach 1 Million Jahren ist das nicht sicher. Ne? Das ist,
ja, da muss man kurz das Mikrofon da überprüfen, irgendwie funktioniert es scheinbar nicht.
In Island wird die Meinung vertreten, dass zwei Vulkanausbrüche wesentlichen Anteil der gesellschaftlichen Veränderungen gehabt haben. Das eine war die Jahrtausend, die Christianisierung, und das zweite war der Ausbruch der Landwirtschaftsspalte, der angeblich ein paar Jahre später die französische Revolution, also vorausgehend die Hungersnöte in Europa verursacht. Wie sagt denn die Wissenschaft dazu?
Ob wirklich dieser kausale Zusammenhang besteht, kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen. Aber es wird sicher also einen großen Einfluss gehabt haben, das glaube ich schon. Ja. Wobei es unklar ist, wie gesagt, der Laki-Ausbruch, das war ein Ausbruch, der in Island sehr massiv da war, den man auch in Europa gespürt hat, aber der also nicht so gravierende Folgen gehabt hat.
Ja. Als Folge dieses Ausbruchs, besonders in Frankreich, 2 Jahre Winter im Sommer waren, also Ernteausfälle waren.
Das ist auch nach Tambora gewesen. Also da sind die Lebensmittelpreise um das 3- bis 4-fache gestiegen dann in Zentraleuropa und das hat natürlich auch zu diesen Unruhen dann hier geführt. Also das hat sicher Auswirkungen drauf. Interessanterweise, der Tambora-Ausbruch hat in Osteuropa kaum Auswirkungen gehabt. Wieso das so ist, das sind regionale Verstärker oder Abschwächer. Und so haben Osteuropa, zum Beispiel Polen, hat dann Getreide nach Mitteleuropa geliefert. Oder auch der russische Zar hat Notlieferungen dann gemacht, nach in die Schweiz zum Beispiel, weil dort die Leute wirklich verhungert sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da gibt es Augenzeugeberichte, die also beschrieben haben, dass die Kinder wie die Schafe auf der Wiese weiden. Also die haben wirklich von Gras und Kräutern gelebt dann. Windrichtung spielt immer eine Rolle, ja, das ist klar. Nicht? Aber wenn es bis in die Stratosphäre raufgeht, dann kann sich das meistens global ausbreiten. Ja, je weiter unten es bleibt, desto gravierender ist der Einfluss des Windes da.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem KT-Ereignis vor 65 Millionen Jahren und Vulkanismus? Es gibt ja angeblich in Indien mächtige Lava-Ablagerungen, die altersmäßig dazu passen.
Es gibt eine ganz neue Arbeit dazu, die ist heuer erst erschienen und die zeigt, also dass diese Deccan-Basalte, das sind eben solche Flutbasalte, die über ein riesiges Gebiet gehen, schon vorher, also das Kreidebert-Seer-Ereignis, das Sie ansprechen, von dem man ziemlich sicher weiß, dass es eben ein Impact war von einem extraterrestrischen Körper, steckt da mittendrin. Und man kann, also altersmäßig mittendrin, und man kann vorher nicht sehen, dass sich da gravierend was verändert hätte. Das spricht also dafür, dass also diese Massenauslöschungen, die es gegeben hat, damals ist also ungefähr die Hälfte, mindestens die Hälfte, vielleicht bis zu 80% der Lebewelt ausgestorben, doch auf diesen Impact zurückgeht. Wobei der Impact also ähnliche Folgen hat wie so ein Vulkanausbruch, das muss man auch sagen. Also das war ein 10 Kilometer breiter also ein Körper mit einem Durchmesser von 10 Kilometer, der in ein flaches Meer gegangen ist und dort ungefähr 90.000 Kubikkilometer Staub in die Atmosphäre gewirbelt hat. Also das war noch viel gravierender als so ein großer Vulkanausbruch.
Könnte so ein Impact nicht auch geballt Vulkanismus auslösen, der sonst über längere Zeit verteilt wäre?
Das war eine Theorie und die Theorie gibt es immer noch, aber man hat es bisher nicht nachweisen können, dass der Vulkanismus wirklich durch den Impact ausgelöst wird. Prinzipiell kann man sich das vorstellen. Es kommt darauf an, wo das einschlägt, natürlich auch. Ja.
So, ist die Frage. Wir müssen aber bitte aufs Mikrofon warten, weil sonst hat keiner was davon nachher, leider. Oder die Leute, die an der Bar stehen, werden es auch nicht hören, leider. Probieren wir es nochmal, bitte.
Ich habe was.
Das müsste eigentlich so.
Hallo? Ja, jetzt geht es ein bisschen. Ich habe eine Frage, und zwar von Südkalifornien, das ist ja schon Halbzunge, ja, nach San Diego hinunter. Und da ist ja in der Höhe Francisco, Los Angeles, so ein tiefer Graben. Und die warten ja auch, dass einmal da der große, der Voraussage schätzen Sie, dass Los Angeles auf San Francisco geschoben wird. Ob ist was, wie schaut es da aus, was sagt, können Sie da sagen? Also das ist auch Zukunft, weiß man nicht, wie und was.
Ja. Also das hat mit Vulkanismus nicht unmittelbar was zu tun, das ist eine große Störung, das ist die sogenannte St. Andreas-Störung. Und das ist eine Seitenverschiebung, wo zwei Teile der Erdkruste sich so aneinander bewegen.
Ach so.
Ja. Und dadurch gibt es so die Erdbeben. Also wenn, solange, ja, solange das einigermaßen kontinuierlich geht,
ja,
passiert relativ wenig, aber dann verkeiselt es manchmal und dann baut sich diese Spannung mit einem Mal ab und dann kommt es eben zu großen Erdbeben wie in San Francisco 1906.
Ja, ja, schon, genau.
Ja, danke. Aber da ist kein Vulkan unmittelbar beteiligt.
Ja.
Ja, wir haben vorhin ganz kurz auch darüber geredet, über diesen Ausbruch 1883 Krakatau, also der Vulkan, der so heißt wie das, was dann geschah. Wo kann man den ungefähr einordnen von der Dimension her, weil er wurde doch sehr berühmt, weil er wahrscheinlich im idealen Zeitalter schon fast aufgetreten ist.
Genau, das ist der Grund dafür. Krakatau wurde so berühmt, dass es eben da schon Überseekabel gegeben hat. Und dadurch ist diese Botschaft von diesem Vulkanausbruch gleich sozusagen in alle Welt gegangen. Und es hat viele Augenzeugen gegeben, also die das so ihre Berichte dann abgegeben haben. Zu Krakatau gibt es ein sehr schönes Buch, wenn das wem interessiert, populärwissenschaftliches von Simon Winchester. Ein dickes Buch, der diese ganzen Augenzeugenberichte auch gesammelt hat. Das ist sehr gut zum Lesen. Krakatau, der Ausbruch selber, also es war eine Krakatau, ist eine kleine Insel vor Java. Ja, vor Java. Und die ist in die Luft geflogen, ziemlich 1883, und zwar im August, wir haben fast den Jahrestag jetzt, und das war ein Ausbruch in der Größenordnung von Vulkanindex 5, also das waren so 30, 40 Kubikkilometer, die darauf geschleudert wurden.
Weit dessen, was
sozusagen... Viel, viel kleiner als... Ja, ja.
Gibt es hinten im Publikum noch? Ja. Danke.
Okay. Ja, meine Frage wäre, zwar die... Wie groß ist dieser Vulkanindex da gewesen bei Pompeji? Also wie groß war der Ausbruch eigentlich da nach diesem VP-Index?
Welcher jetzt? Der?
Pompeji. Also wie Pompeji zugeschüttet wurde.
Ah, Pompeji, ja. Okay, ja.
Wie groß war das? Also vom
Index Pompeji her? War auch ungefähr 5, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also auch so in der Größenordnung 40, 50 Kubikkilometer. Wobei bei Pompeji, bei diesem Ausbruch sind zwei Sachen. Also Pompeji ist durch die Asche zugeschüttet worden. Während Herkulaneum, das daneben ist, ist durch einen Schlammstrom zugeschüttet worden. Also das war nicht unmittelbar, sondern es ist einfach dieses Lockermaterial mit Wasser vermischt, hat dieses Herkulaneum zugeschüttet.
Und dann da bei den Bildern, am vorangegangenen Bild, hatte ich den Eindruck, wir hätten sie diese Asche Schichten und darüber aber Verwerfungen, also richtige Aufschichtungen.
Nein, das ist in dem Fall eigentlich durch die Verwitterung. Ja.
Aha, okay.
Wenn man tiefer reingrabt, sieht man, das liegt alles sehr schön drinnen, aber diese kugeligen Formen, das entsteht durch die Verwitterung.
Okay.
Wir haben nicht tiefer reingegraben, sonst sieht man diese schönen hellen Aschenlagen nicht mehr so gut.
Daneben haben wir eine Frage.
Danke. Nachdem der atomfreundliche Wissenschaftler Teller die Atombombe in Erwägung gezogen hat, gewisse massive Bergmassive zu eliminieren, um die Verkehrsbedingungen leichter zu schaffen, ist daran gedacht eigentlich von der Wissenschaft, konventionelle Bomben vor oder in durch die gigantische Druckentstehung im Vulkan zu zerteilen? Möglich wäre es ja, ne?
Nein. Erstens ist die Gefahr zu groß, weil es würde verbreitet werden in der ganzen Welt praktisch dann. Und zweitens wird das wahrscheinlich der Ausbruch noch größer werden. Weil einfach die Spalten aufgehen dadurch. Also man kann das eigentlich nicht
beherrschen. Nicht dosieren. Danke.
Mal abgesehen von allen Gefahren, die sonst damit verbunden sind. Ja. Es gibt auch die Idee, das war vor 2 Jahren, glaube ich, vom holländischen Nobelpreisträger Paul, wie heißt der, Grutzen. Der wollte eben die Atmosphäre künstlich verschmutzen, indem er eben Schwefel raufschickt sozusagen und damit eben eine Abkühlung auf der Erde verursacht. Meiner Ansicht nach auch verrückt.
Diese Aschepartikel, sind die, wenn man die einatmet sozusagen, sind die für einen Organismus, für die Lunge oder was gefährlich dann?
Ja, auf alle Fälle, weil Sie haben gesehen, wie scharfkantig das ist. Das ist wie bei einer Silikose oder so. Ja.
Also würden durch einen großen Ausbruch und Hungersnöte und so weiter, wenn das jetzt sein sollte, sozusagen auch durch, weiß nicht, an was man dann stirbt, aber.
Nein, Staublunge.
Also. Staublunge, ja. Würden auch dementsprechend viele.
Ja, ja. Okay. Weil die sind ja sehr, sehr klein und die atmet man ein. Also das ist ja klein, scharfkantig und ist genauso also wie Quarz, wie eben Quarzsand.
Ganz hinten haben wir noch eine Frage.
Es gibt ja das, die Geschichte, dass La Palma, dieser kanarischen Inseln, in die Luft fliegt, beziehungsweise sich, also diese Insel sich teilt sozusagen und die Hälfte dieser Insel in den Atlantik donnert und einen riesen Tsunami verursacht, der dann die amerikanische US-Küste sozusagen vernichtet. Was halten Sie davon?
Die Sorge ist sicher berechtigt. Das wird also sehr genau observiert die ganze Zeit. Nicht nur La Palma, es ist auch bei anderen Vulkaninseln. Ich habe da kurz darauf hingewiesen bei meinem Vortrag. Es ist auch in Hawaii gibt es diese Gefahr und auch im Mittelmeer. Also ist es der Stromboli, einer von den liparischen Inseln, ist auch die Gefahr, dass ein großer Erdrutsch sozusagen ins Meer geht und einen Tsunami auslöst. Man kennt es zum Beispiel von anderen Vulkanen wie Réunion im Indischen Ozean. Da ist ein großer Teil dieses Vulkans abgerutscht und liegt heute in 3000 Meter Tiefe. Muss also auch einen gewaltigen Tsunami vor einigen 100.000 Jahren da ausgelöst haben. Also das ist eine zusätzliche Gefahr, die von diesen Vulkanen ausgeht. Und das kommt eben durch diesen instabilen Schichtaufbau. Dadurch hat man sehr viele Gleitflächen. Dazu kommt noch, dass eben durch diese vulkanische Aktivität, durch diese Gase, diese Dominerale ja sehr stark verändert werden. Dadurch hat man sehr viele Dominerale, die ideale Schmierflächen sind.
Hinten haben wir noch eine Frage.
Welche Kräfte ziehen eigentlich die Lava in 6.000 bis 7.000 Meter Höhe, wie zum Beispiel bei einem Andenvulkan? Wie passiert das?
In die Luft meinen Sie oder einfach den...
Nein, nur in den Schlot hinauf.
Na, das ist doch die Druckentlastung. Sie haben das Gas drinnen und das Gas treibt es rauf. Also das ist ähnlich, wie wenn Sie eine Flasche Mineralwasser nehmen, ein bisschen schütteln und aufmachen und spritzt es auch raus. Ja. Das ist genau das Gleiche. Es ist in der Lava ist immer sehr viel Gas gelöst. Also es ist mehr oder weniger Gas gelöst, so muss man sagen. Ja. Aber das sind die Kräfte, die eben durch die Druckentlastung das aufsteigen.
Also Sie haben es vorhin erwähnt, ein Kubikmeter wird sozusagen so 700.
Genau. Ja. Das war nur ein Beispiel. Ne?
Ja. Ich muss das vorstellen. Hier hat man noch eine Frage, bitte.
Wir haben ja in Mitteleuropa auch ein schönes Vulkanfeld, und zwar in der Vulkaneifel. Da sind angeblich vor 10.000, 20.000 Jahren die letzten Ausbrüche sind also dort über die Bühne gegangen. ist da in Mitteleuropa auch zu erwarten, dass irgendwann einmal Vulkanismus entsteht oder wieder entsteht?
Die Eifel ist eben auch ein Beispiel dafür. 10.000 Jahre ist sehr kurz für einen Vulkan. Also im Prinzip ist die Möglichkeit, dass das wieder aktiv wird. Das ist ja. In der Eifel gibt es eben diese schönen Explosionskrater, die Maren, die das hochgeflogen sind im Quartär. Dann gibt es natürlich in Frankreich, im Zentralmassiv, die Vulkane. Und dann haben wir natürlich, was wahrscheinlich gefährlicher ist, eben in Griechenland die Vulkane, vor allem Santorin, nach wie vor aktiv, und die Liparischen Inseln. Das sind so die heißen Anwärter sozusagen.
In der Steiermark nennt sich ein sehr fruchtbares Gebiet das Vulkanland. Ist das jetzt, weil dort kleine Vulkane waren, oder ist das nur die Asche, die das Land dann doch fruchtbar macht? Woher kommt das?
Dort gibt es wirklich kleine Vulkane, zum Beispiel den Pauliberg oder den Stratner Kogel, wie sie alle heißen. Dort wird auch Basalt abgebaut. Und diese Vulkane waren vor rund 20 Millionen Jahren aktiv. Also da geht vermutlich keine Gefahr mehr aus.
Okay, danke schön.
Und Vulkanböden sind meistens sehr fruchtbar. Und
was für ein Mechanismus steckt eigentlich hinter dem, dass in Bad Schallerbach und im Innviertel, da gibt es ja auch so viele heiße Quellen, hat das auch was mit Vulkanismus zu tun?
In dem Fall nicht, nein, sondern das ist der normale geothermische Gradient. Also wenn man in die Erde hineingeht, dann nimmt die Temperatur um 3 Grad ungefähr zu pro 100 Meter. Also wenn sie tief genug bohren, dann haben sie sehr schnell ein warmes Wasser. Vorausgesetzt, sie haben also entsprechende Klüftigkeit, dass im Wasser da ist. Es hat auch sehr viele Thermalbohrungen gegeben, die sind sozusagen im Trockenen dann gestanden. Sie brauchen also einen entsprechenden Zufluss, dann geht es. Und diese Wässer sind dann oft auch lang schon im Boden und entsprechend mineralisiert. Dann haben sie gleich ein Mineralwasser und nicht nur ein Thermalwasser.
Noch eine. Wie kommt eigentlich das Gas durch die Erdkruste durch in die Lava hinein, dass das nach oben treiben kann?
Na, das ist schon gelöst in der Lava. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist einfach, dass Oberflächenwasser zurinnt. Dann gibt es diese großen Dampfexplosionen. Und das zweite ist einfach, das kommt aus dem Erdinnern und bringt das Gas schon mit.
Also dann ist ein Gas schon in...
Das ist drinnen. Also und erst wenn es aufsteigt, dehnt sie das aus. Dadurch entstehen dann diese Blasen, die wir da gesehen haben, zum Beispiel bei diesen Aschepartikeln. Also zuerst ist es gelöst, dann steigt es auf, der Druck entlastet. Also wenn es zum Beispiel das Mineralwasser, so sehen sie auch nichts. Und wenn sie das schütteln, dann sehen sie plötzlich das Gas, ne? Dann sind sie Energie zuführen. Und wenn sie es aufmachen, dann die Flasche Druckentlastung machen, spritzt es raus. Ne? Weil sie es noch weiter ausdehnt.
Auf welcher Stufe ist der Ausbruch von Santorin einzustufen?
Santorin ist auch ungefähr 5, 6 gewesen. Ja. Wobei das ein längerer Ausbruch war, vermutlich also über etliche Wochen oder Monate. Man hat aber sehr, sehr wenig Berichte darüber, obwohl es ja zu der Zeit schon Schrift gegeben hat oder zumindest Hinweise gegeben hat. Es gibt einen Hinweis aus Ägypten, der auf diesen Santorin-Ausbruch hinweist. Aber sonst eigentlich, soweit ich weiß, also hat man in späterer Folge also darüber kaum was geschrieben. Dieser Ausbruch von Santorin hat wahrscheinlich nicht nur die minoische Kultur, ob sie wirklich also dadurch untergegangen ist, aber zumindest, dass sie sehr stark geschwächt hat, weil es war damit auch ein sehr starker Tsunami verbunden. Man findet also diese Bimpsteine oft sehr weit oben in den Bergen. Und dieser Tsunami scheint auch also die anderen Kulturen im Mittelmeerraum sehr stark beeinflusst zu haben. Also zum Beispiel, das war die Zeit der Hyksos in Ägypten und die verschwinden da auch sehr plötzlich. Und bei dieser Hyksos-Ausgrabung, das ist eine österreichische Ausgrabung im Nil-Delta, Tel El Daba, hat man auch Bimse gefunden, die man anscheinend sehr gut an diese Santorin-Bimse chemisch anschließen kann.
Also heißt das, dass die wirklich so weit...
Nein, die Flutwelle, die sind geschwommen.
Das ist wirklich so leicht.
Ja, ja. Und das Nil-Delta, das dort ist nur 5 Meter ungefähr hoch. Also da hat diese Flutwelle das voll getroffen.
Okay.
Wie lässt sich die scharfkantige Form der Ascheteilchen erklären? Ist es dadurch, dass das Gas daraus abhaute und der Rest Schmelze war?
Na, durch die Explosion. Sie haben diese Ascheteilchen sind ja nur rechte.
Schrapnels.
Eigentlich Schrapnels, ja. Also Sie haben das Magma, das fliegt in die Luft und dadurch wird das also derartig zerrissen.
Also wie Spritzer eigentlich, kann man sich
vorstellen. Ja, wie Spritzer, genau. Das ist ja sehr gut, ja.
Gibt es Überlegungen, ob die Vulkantätigkeit einmal abnehmen könnte im Laufe der Millionen von Jahren und würde das auf eine Abkühlung des Erdinnern bzw. zum Ende der Erdkugel zur Erde erschließen können?
Also,
das ist ein bisschen futuristische
Frage. Es ist eine sehr futuristische Frage.
Aber man macht solche Sachen ja auch Gedanken in der Wissenschaft.
Der Motor dafür ist eben eine Radioaktivität, die da drin ist. Also der Erdkern ist praktisch eine Art Reaktor. Und wie lange der noch geht, also sicher über sehr, sehr lange Zeiträume. Ja. Es hat früher die Theorie gegeben, wir haben das vorher gerade besprochen, dass die Erde abkühlt und dadurch schrumpft. Und dass dadurch wie bei einem Apfel praktisch, also die Gebirge entstehen dann praktisch die Außenflitze wie die Apfelhaut, dass man eben so Runzeln hat, das sind die Gebirge und dazwischen gibt es die Ozeane, das sind diese Eindellungen.
Ja. Apfeltheorie.
Ja. Aber momentan gibt es also noch keinerlei Hinweise, dass sich die Erde abkühlt.
Das ist ja nicht so wichtig für unser Leben wahrscheinlich. Ja.
Also uns wird sicher nicht mehr betreffen.
Der Eierflattler hat ja zwei Nachbarn, die Kattler und noch einen anderen. Gibt es da irgendwelche Prognosen, ob die ausbrechen werden? Oder?
Na, das ist ja, also wie gesagt, Prognosen, sichere Prognosen kann man da nicht machen. Es war immer so in der Geschichte, ist es gewesen, dass die Kattler oft nachher dann ausgebrochen oder zweimal nachher ausgebrochen ist nach dem Eierflattler. Aber sicher sagen kann man das nicht. Das ist ja.
Gibt es eigentlich irgendwelche Möglichkeiten, oder beziehungsweise welche Möglichkeiten gibt es, dass man zumindest Bewegungen innerhalb von Verbindungen zwischen Vulkanen und Magma kann man nachvollziehen kann? Gibt es da Methoden, seismologischer Art oder irgendwas in der Art, dass man das beobachten kann?
Zwischen Vulkan und Magma kann man, ja, das geht durch die Seismik. Also da kann man wirklich, wenn das aufsteigt, dann das
sieht
man
dann.
Ja.
Also man hat ja sehr wenig Begriff über die Dynamik im Erdinneren.
Ja.
Man kann nur sozusagen eigentlich über das, was von oben bei der Mineralwasserflasche rauskommt, sagen, da ist wahrscheinlich ein Wasser drinnen oder so.
Genau.
Aber das heißt dann, das ist natürlich schon erstaunlich eigentlich, weil doch die Dynamik, die darunter schlummert, gewaltig ist. Und
ja, man kennt das nur indirekt. Ne? Also was man wirklich aus eigener Anschauung sozusagen kennt, das sind diese paar Bohrungen, die man hat. Die tiefste Bohrung, die es jetzt gibt, ist ungefähr 12 Kilometer. Ne? Das ist also wirklich, wenn man so einen Apfel sich vorstellt, gerade einmal so die Haut. Und den Rest kann man nur vermuten. Also das ist ja, gibt noch viel zu tun, was man machen kann.
Also kurzer Schwenk um das herum, wegen dieser Seismik oder der inneren Dynamik. Was halten Sie von diesen Thesen, die es jetzt teilweise gab, zu Geothermiekraftwerken, wo dann sozusagen in der Folge von Bohrungen etwas passiert ist? Also in Deutschland gab es einen Fall, wo eine ganze Stadt anscheinend jetzt gerade am Absinken ist, und in Basel gab es einen Fall. Ist sowas realistisch oder ist es?
Also das hat nicht unmittelbar mit, also der Fall in Basel war so, das ist im Rheintal, da hat es früher schon Erdbeben gegeben. Und was man macht bei Geothermie ist, man bohrt da so rein und versucht dann diese Spalten, die es im Untergrund gibt, aufzupressen, damit man eben einen entsprechenden Zufluss hat. Und das hat man gemacht und dadurch hat man dann Erdbeben ausgelöst. Und das zweite war, das war bei Freiburg, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt, da war was anderes, da hat man reingebohrt und ist in einen Anhydrit gekommen. Und zu dem Anhydrit ist Wasser gekommen und dann bildet sich Gips und das dehnt sich dann aus. Und dadurch hebt sich jetzt diese Stadt um unglaubliche Beträge, ich glaube so einen Meter im Jahr oder so irgendwas. Ja. Und die Häuser fallen zusammen. Ja. Also man hat jetzt nicht im Griff irgendwie, dass man diesen Zufluss zu diesem Anhydrit stoppt. Ja. Beides hat mit Vulkanismus in dem Sinn nichts zu tun. Ne. Das ist einfach die normale Erdwärme jetzt, sagen wir mal.
Ja, der Erdwärme. Also die Erdwärme an sich kommt aus demselben Mechanismus.
Kommt aus demselben Mechanismus, ja. Also je tiefer man geht, desto wärmer wird es. Ne. Aber es ist in dem Sinn unmittelbarer Vulkanismus, sagen wir es mal.
Ja. Ja. Also man hat so das Gefühl, man muss es einfach herausfinden, weil auch das Potenzial gewaltig wäre eigentlich. Wenn man es nutzen könnte, wenn man die verpasst
ist. Das kann man sicher nutzen. Also das waren zwei Unglücksfälle, die daneben gegangen sind heute.
Ja. Hier vorne war noch eine Frage, den vorne die Dame.
Eine praxisnahe Frage. was würde ein Vulkanausbruch in der Krakatau-Klasse für den modernen Luftverkehr bedeuten, beziehungsweise wenn das in dieser Gegend wie Indonesien passieren würde?
Ja, das Gleiche wie der Eierviertel bedeutet hat. Ich meine, solche Sachen sind nicht so selten. Das ist uns jetzt erst bewusst geworden, weil das eben so nah bei uns ist. Aber es hat im heutigen Jahr schon zweimal Ausfälle in der Luftfahrt gegeben. Es war ein Ausbruch in Alaska und einer in Russland auf den Kurilen, wo man genauso also Flüge ausfallen hat lassen müssen und umleiten musste und so. Und im Falle von Krakatau wird es auch so sein. Also da ist halt Südostasien wahrscheinlich dann sehr betroffen, dann je nachdem wie die Winde gehen, Australien, Indien vielleicht noch, ja. Also die Infrastruktur ist oder der Transport wird also dann natürlich sehr stark beeinträchtigt dann. Gerade auf dieser Strecke dann, oder? Da muss man von der anderen Seite dann rumfliegen.
Ja, mich würde interessieren, hängen die unterirdisch irgendwie zusammen, zum Beispiel auf Java, wo es eben nach Bali rüber, also ein Vulkan eigentlich nach dem anderen gibt, wenn sich da der eine entlastet wird, also wenn der eine ausbricht, entlastet das dann den anderen irgendwie?
Das muss nicht unbedingt sein, also ob das diese Wegsamkeiten zusammenhängen. Das kann völlig unabhängig voneinander sein. Ja. Mhm. Indonesien hat überhaupt die meisten Vulkane, glaube ich, von allen Ländern auf der Erde. Es gibt momentan, also über der Meeresoberfläche haben wir ungefähr 1500 Vulkane, von denen man annimmt, dass sie... Bitte? Borobudur, ja. dass sie aktiv sind. Also wirklich aktiv waren 500 so in der historischen Zeit. Ja.
Es ist eine Frage, wie lässt sich eigentlich erklären, dass die Asche, die ausgeworfen wird bei einem Ausbruch, wie es in Island jetzt war, dass sich diese Aschenwolken so lange in der Luft halten und dann durch das festes Material sein muss, dass er durch eigentlich ein spezifisches Gewicht schwerer als Luft haben sollte und damit er wieder zum Boden fallen sollte.
Na, ja.
Aber die halten sich unendlich lang.
Erstens ist das Material sehr fein und zweitens gibt es einen Wind. Und wenn der Wind oben geht oder wenn Luftströmungen gehen, dann bleibt es oben. Ja. Dann sinkt es sehr langsam. Und Sie müssen denken, das sind Hundertstel Millimeter, das wir da gesehen haben. Das ist wie mehr oder weniger der Staub, der in einem Zimmer ist. Ne? Der braucht auch einige Zeit, bis er sich dann ansammelt. Okay. Und das dauert eben in dem Fall einige Monate üblicherweise.
Das ist das Problem sein, dass natürlich, wenn es zu hoch steigt, dann wird wahrscheinlich der Regen auch nichts beitragen können, um es wirklich auszuwaschen.
Eben, ja. Also solange es unten in der Troposphäre bleibt, regnet es relativ schnell ab, weil das Kondensationskeime sind. Wenn es hoch steigt, dann ist es trocken, dann muss es erst einmal langsam runterkommen. Ja.
Jeder von uns hat das schon mal, Älteren haben sicher schon gesehen, irgendwie Staub aus der Sahara im Schnee an der Höss zum Beispiel. Gibt es ja auch bei uns, Sahara ist doch ziemlich weit weg, also da kann man sich schon vorstellen, dass es auch Verfrachtungen sehr lange und sehr weit gehen.
Das kann sehr weit gehen, ja. Und wenn das hoch genug ist, also wir haben kurz vorher gesprochen über gerade der Zehrgrenze, über diesen Impact, also diese dünne Lage von diesem Impact kann man wirklich weltweit feststellen. Also am dicksten natürlich dort, wo er war, in der Gegend von Mexiko, da ist das einige Zentimeter manchmal und sonst eben einige Millimeter. Wir haben auch zwei Stellen da, einen in Elendgraben in Salzburg und einen in der Steiermark, wo man also diese dünne Lage hat.
Würde mich jetzt noch interessieren, jetzt in Ihrer täglichen Arbeit an der Bundesanstalt für Geologie in Wien, wie suchen Sie Ihre Situationen aus, wo Sie graben? Ist das im Zuge von archäologischen Grabungen oder ist das einfach stichprobenartig, dass man aufgrund der Geologie sagen kann, da kann man was finden? Oder?
Nein, also was wir machen, ist eigentlich eine systematische Landesaufnahme. Also mal ganz unabhängig davon zu sagen, das ist interessant oder nicht interessant. Wir versuchen einfach eine geologische Karte von Österreich zu machen, eine flächendeckende als Grundlage für weitere Untersuchungen dann. Und ab und zu, das war ein Zufallsfund, der bei dieser Gelegenheit eben gemacht wurde. Und da bleibt man halt dann dran. Das ist, lasst man sich auch nicht entgehen.
Gibt es sonst noch ein Publikum? Hier hinten haben wir noch zwei, da vorne die Dame noch.
Wieso verändert eigentlich die Lava, wenn sie aufsteigt, ihr Dichte? Wir schwimmen alle angeblich auf dieser Asthenosphäre, die flüssig ist, aber normalerweise müsste doch ein schwerer Körper untergehen, wenn er auf einem leichten ist. Oder wieso schwimmt die Kruste überhaupt auf dieser flüssigen Schicht überhaupt auf?
Ja, das schwimmt auf wie Eis auf Wasser zum Beispiel. Und das taucht ein, also je nachdem, wie dick das Ding ist, also die Kruste ist, desto tiefer taucht es ein in diesen Erdmantel. Also wie bei einem Eiswürfel oder bei einem Eisberg. Also warum hat man zum Beispiel so dort, wo Gebirge sind, weiß man, dort ist die dickste Kruste auch. Ne? Das kann bis 50 Kilometer oder so gehen dann. Während bei den Ozeanen, das ist nur 5 Kilometer dick und dadurch ist es tief. Und dadurch erklärt sich auch diese Oberflächenverteilung auf der Erde. Man hat zwei sozusagen statistische Zentren. Das eine ist ungefähr plus 500 Meter und das andere ist bei minus 2000 ungefähr. Das eine sind die Ozeane, die immer andere Dichte haben als die kontinentale Kruste.
Das heißt, wenn sich zum Beispiel die Dichte jetzt von diesem Erdmantel ändern würde, dann würde die obere Gesteinsschicht dann tiefer einsinken?
Wenn ja, würde sich ändern, auf alle Fälle. Ja. Je nachdem, wie sich die Dichte ändert.
Am Meeresboden gibt es ja auch Vulkane. Können die auch mal gefährlich werden, oder?
An und für sich nicht, weil das ist der Druck des Wassers zu groß. Also die entgasen dann nicht und die fließen dann eher aus. Also diese Ausbrüche im Meer, in größerer Tiefe, das ist so, das rinnt richtig raus dann. Das sind diese sogenannten Billolaven. Das sind eigentlich so eine Art Schläuche, die rauskommen. Also wenn man das sieht, das ist ganz interessant. Es kommt so ein Schlauch und dann wird es außen abgekühlt, drinnen fließt es weiter und dann bricht sowas ab und man kriegt lauter so Kugeln. Billows, also Kopfkissen heißt das eigentlich, ja.
Sehr schöne Aufnahmen.
Es gibt sehr schöne Aufnahmen, ja. Das war spektakulär vor 30 Jahren oder sowas, wenn man das erste Mal gesehen hat. Ja.
Also mittelatlantische Rücken eben zum Beispiel.
Aber da braucht man sozusagen keine großen explosiven Eruptionen fürchten. Was anders ist, wenn das dann auftaucht und in Nähe des Meeresspiegels kommt. Dann kann es plötzlich sehr, sehr explosiv werden, weil ihm das Wasser dazu kommt. Dann gibt es diese Dampfexplosionen.
Ich habe noch eine Frage.
Weil Sie die eine Bohrung der Russen angesprochen haben auf der Halbinsel Kola in ungefähr 12 Kilometer Tiefe. Was würde eigentlich passieren, wenn die das schaffen, wirklich da durchzubohren, durch den Erdmantel? Würden die dann einen künstlichen Vulkan erzeugen?
Könnte im Prinzip passieren, ja. Man hat das in Indonesien zum Beispiel mal gemacht, hat man auch eine Bohrung untergebracht, da ist ein Schlammvulkan dann rausgekommen, weil da eben die Magmenkammer relativ relativ hoch sind. Ja. Auf Kola, das ist kontinentale Kruste, da ist es im Prinzip eigentlich nicht möglich, weil bei diesen großen Tiefen ist der Druck schon so hoch und vor allem kommt auch dann der geothermische Gradient dazu, dass das Material, also das Bohrmattgestänge, das nicht aushält. Also man kommt tiefer als 12 Kilometer, ist technisch praktisch unmöglich.
Das war 1974, aber die heutige Materialwissenschaft hat ja bessere Materialien entworfen.
Vielleicht kommt man heute, aber man muss ja auch denken, dass solche Forschungsbohrungen ungeheuer teuer sind, das geht über mehrere Jahre. Und da ist einfach die Bereitschaft, an einem Punkt irgendwie da reinzubohren, nur aus wissenschaftlichen Gründen. Wir haben lange Zeit in Österreich die tiefste Bohrung weltweit gehabt. Das war die Zistersdorf übertief im Weinviertel. Die war 8000 irgendwas, habe ich jetzt vergessen. Ja. Und damals, die ÖMV war damals noch rein staatlich und wir haben eine Menge Geld gehabt, auch zum Forschen. Und haben einfach einmal geschaut, mit irgendeiner Begründung natürlich, wie tief da kommen. Aber es hat natürlich auch einen Wert, weil man dadurch die Technik beherrschen lernt besser. Und die Österreicher.
Die schaffen die auch ganz große Tiefen. Ja. Es ist die Möglichkeit, dass eine Magmakammer anstoßen wird.
Entschuldigung.
BP im Golf von Mexiko.
Nein, das ist viel zu wenig noch. Die bohren in der Tiefsee, aber das ist noch nicht die Kruste dann. Also die bohren rein. Ja. Das ist also ganz oben in den Sedimenten. Also da ist die Gefahr. Ja.
Wie tief muss er sich jetzt, also wenn Sie sagen können, wie tief muss er sich das vorstellen, die Sedimentschicht im Ozean nochmal, bis dort dann sozusagen Magma käme, weil theoretisch ist das ja dünner drin.
Nein, im Ozean ist es so, dass also die Sedimentschicht ist und das ist verschieden. Das hängt also von den Sedimentationsraten ab, also wo man gerade ist. Es gibt auch im Ozean sehr hohe Sedimentationsraten, weil es untermeerische Umlagerungen gibt, untermeerische Rutschungen und so. Und da kann man mehrere tausend Meter Sedimente haben dann. Und dann kommt darunter die basaltische Kruste, also da kommt nicht gleich das Magma oder sowas. Und die basaltische Kruste ist üblicherweise nochmal so rund 5 Kilometer dick.
Okay. Okay, also das heißt,
also da müssen wir schon sehr, sehr tief runter und das geht wieder bei diesen großen Wassertiefen gar nicht. Also, ja.
Gut.
Was ist eigentlich die Wärmequelle in der Erde drinnen oder dass dieser Mantel noch so viele Millionen Jahren noch immer flüssig ist? Weil, soweit ich weiß, ist ja innen so ein Eisen-Nickel-Kern, der das Magnetfeld erzeugt und dann wird es flüssig und dann wieder fest. Also da muss es ja irgendeinen Ofen oder irgendwas geben, was das aufheizt, dass das auch flüssig bleibt, weil das müsste ja schon längst abgekühlt sein.
Es gibt, also man vermutet das, wie gesagt, man kennt das nicht aus der direkten Anschauung, aber man vermutet, dass es eben aufgrund des radioaktiven Zerfalls vor sich geht. Und das ist praktisch ein Reaktor in der Erde drinnen, der hoffentlich noch hunderte Millionen Jahre weitergeht. Ja. Wahrscheinlich Milliarden sogar, ja. Also das radioaktive Zerfall, der die Energie dafür liefert. Das hat man früher nicht gekannt, vor der Entdeckung der Radioaktivität, haben wir auch gerade vorher geredet, kurz. Also vor Rutherford haben wir das nicht gekannt und man hat gedacht, die Erde kühlt ab, ja, weil man diese Energiequelle einfach nicht kannte. Und dadurch ist es zu dieser Schrumpfungsidee gekommen auch. Ja. Und seit man die Radioaktivität hat und jetzt, seit man eben natürlich Satellitenvermessung der Erde hat, weiß man, die Erde wird weder größer noch kleiner, sondern bleibt so, wie sie ist.
Nachgewiesen haben wir das noch nicht, oder? Dass da ein radioaktiver Ofen unten ist.
Nein,
weil das ist nur eine Theorie. Aber
es ist eine Theorie.
Man weiß es gar nicht, warum das so warm ist da unten.
Es ist eine Theorie, die hat das, was man beobachten kann, am besten erklärt noch. Das heißt noch nicht, das stimmt. Also es kann immer noch etwas anderes auftauchen.
Gibt es noch? Könnt ihr ganz kurz? Müssen Sie es vielleicht wiederholen? Also die Frage war, ob die Geologen weltweit mit Wärme verbunden sind.
Seid ihr Geologen weltweit verbunden? Also miteinander?
Naja, es gibt sehr viele Kontakte natürlich.
Ja,
also es hat praktisch jedes Land hat einen geologischen Dienst. Ja. Also wir sind ungefähr 100 Leute, 70 sind fix angestellt und dann haben wir viele Projektmitarbeiter. Und das ist aufgekommen, diese geologischen Dienste, so Mitte des 19. Jahrhunderts. Der älteste geologische Dienst ist der von England und der zweitälteste und der älteste am Kontinent sind wir, da sind wir stolz drauf. Ja. Österreich war da irgendwie so Vorreiter. Und zwar der Grund war, dass der Erzherzog Johann in England war, das gesehen hat und das sozusagen in Österreich dann auch 1849 installiert hat.
Oh, und mit Asien und Amerika sagt ja schon Afrika in Verbindung.
Aber wir haben, ja, also je nachdem, was man halt arbeitet. Ja,
genau.
Aber wir haben zum Beispiel nächstes Jahr ist ein größer Kongress in Salzburg und da erwarten also Kollegen aus 40 bis 50 Ländern. Und dann gibt es alle 4 Jahre gibt's einen internationalen Geologenkongress, der wechselt immer. Mhm. Der nächste ist dann in Australien und so. Da kommen meistens also so 4.000 bis 5.000 zusammen. Und dann haben wir seit einigen Jahren in Wien eben, das heißt EGU, und da sind die Geophysiker dabei, da sind meistens so um die 8.000. Das ist einer der größten Geologenkongresse weltweit und für Wien natürlich nicht schlecht.
Danke.
Ja. Wir haben eine kleine Frage. Kurz warten.
Mich würde eben die Zukunft interessieren der Forschung. Also wohin tendiert Österreich? Weil im Land selbst sind ja wenige Vulkane. Beziehungsweise schon die Frage, ist es eine Bedrohung? Gibt es Bereiche und Gebiete, die wirklich eine Bedrohung, wie der Titel so schön heißt, für die Zivilisation darstellen? Und wenn ja, was tut man dagegen? Oder kann man etwas dagegen tun?
In Österreich jetzt, oder?
Ich mache es jetzt mal aus österreichischer Sicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo die Bedrohungen sind.
Also in Österreich haben wir keine unmittelbare Bedrohung. Wie gesagt, wenn ein großer Ausbruch ist, irgendwo in Italien, in Island oder in Griechenland, wird es uns natürlich auch zu einem Grad treffen, den man das beurteilen kann momentan. Man kann wenig Prognosen machen. Weil man kann keine Prognosen machen, wenn der nächste große Ausbruch ist. Das weiß man einfach nicht. Ja. Und man kann keine Prognosen machen, auch wie es uns wirklich jetzt trifft, also wie die Windrichtung ist oder so. Wenn ein ganz großer Ausbruch ist, dann wird es uns sicher treffen, weil dann haben wir eben die Schwierigkeit, wo wir unser Essen herkriegen.
Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Was forschen Sie dann? Also wo geht dann die Forschung hin? Ist es eben ein gesellschaftliches Ziel oder wie weit ist das gesellschaftliche Ziel, eben mit Bedrohungen umzugehen? Oder wohin geht dann Ihre Forschung?
Unsere Forschung an der Bundesanstalt jetzt, also wenn wir das machen, wir beschäftigen uns nicht zuerst, also diese Vulkane sind eher so ein Beiwerk, ja? Weil es gibt andere geologische Dienste natürlich wie in Amerika oder in Neuseeland und sowas, die von diesen Dingen viel stärker betroffen sind und die ganz intensiv in diese Richtung forschen. Unsere Forschungen, was jetzt geologische Desaster angeht, sind also viel bescheidener im Prinzip, das sind in erster Linie Massenbewegungen, also Hangrutschungen und derartige Dinge, das sind Kontaminierungen von Trinkwasser und sowas, dass man jetzt zum Beispiel Tiefenwasser anschaut und sowas, das ist also nicht gleich dann verschmutzt wird im Fall irgendeiner Katastrophe. Das sind eigentlich die Sachen. Wir arbeiten mit der Wildbachverbauung zusammen und diese systematische Landesaufnahme, die wir machen, dient ja zu seinem großen Teil eben dieser Vorsorge auch. Weil da sieht man eben, dass in Rutschungen, also wir machen die Karten, da sieht man dann, da sind Rutschungen drauf, zum Beispiel. Und da weiß man dann, okay, wenn man da Straßen baut oder ein Bauwerk baut, egal was jetzt, dann kann man das schon besser planen. Also diese Karten, die wir machen, sind in erster Linie eine Planungsgrundlage für solche Fälle. Ist das so? Was die wollten, oder?
Also das heißt, im Prinzip in Österreich haben wir eigentlich nichts, wie Sie sagen, was Wägungen zum Magmakammern wären. Gibt es eigentlich gar keine Anbindung in irgendeiner Form?
Es gibt also, was Vulkanismus angeht, es gibt natürlich einige Leute, die was machen, nicht? Aber nicht so dieser Schwerpunkt.
Aber jetzt rein geologisch sozusagen ist Österreich ruhige Zone, weil da die Alpen drauf sitzen und das war's dann.
Genau.
Obwohl Italien sozusagen vor der Tür steht.
Genau, das machen natürlich, Vulkanforschung wird natürlich in erster Linie dort betrieben, wo man es direkt vor der Nase hat. Also zum Beispiel der neuseeländische geologische Dienst, weil ich eben diese Bilder gezeigt habe aus Neuseeland, die machen in erster Linie Desasterforschung und ungefähr ein Drittel des ganzen Dienstes macht nichts anderes.
Und warum? Meine Frage entstanden ist aus anderen Vorträgen hier im Capitalon, wo zum Beispiel die Frösche im Amazonas ja von Österreichern erforscht werden. Ja. Das heißt, es könnte ja ganz leicht sein, dass Ihre Forschung und Ihre Leute auch in die Gebiete ziehen und dort die Forschung vorantreiben. Dadurch die Frage.
Wir würden das gerne machen natürlich, aber unser gesetzlicher Auftrag ist die Erforschung der Geologie Österreichs. Dadurch sind wir da sehr eingeschränkt. Also wenn es geht, machen wir es natürlich. Aber im Prinzip müssen wir schauen, dass wir da im Land werken. Ja. Es gibt Leute aus der Uni, die machen das schon. Also die sind unterwegs auch mit in Vulkangebieten. Ja, da gibt es natürlich immer wieder Querverbindungen. Ja. Es gibt in Österreich, das jetzt Geologen wird es geben, ungefähr 1000. Und die meisten kennt man dann doch. Ne?
Reden, ja, geht das so? Weil Sie von Hangrutschungen gesprochen haben, wird man die in Gmunden je in den Griff bekommen?
Vermutlich nicht, auf Dauer. Ja. Weil man kennt den Schliefgraben, das kennt man schon sehr, sehr lange. Man weiß, dass der schon seit der letzten Eiszeit praktisch aktiv war. Das haben immer wieder Leute hineingebaut dann. Es gibt ja auch dieses Gehöft im See, dann dieses Häusen, das alte, das da drinnen steht, ja, das im 16. Jahrhundert, glaube ich, hineingerutscht ist. Trotzdem haben wir dann wieder gebaut dort und nach einer gewissen Zeit, der Kliffgraben kommt also fast regelmäßig, kann man sagen, ist es wieder losgegangen. Momentan ist er wieder ruhig und wir werden schauen, wie lange das so ist. Ja. Im Prinzip, in dem Fall Kliffgraben, das ist der Aufwand, geht meines Erachtens in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das wäre eigentlich ein Gebiet, wo man nicht bauen soll. Ja, es war einfach, die Leute wollen am See wohnen und dann kann man die Gründe vielleicht auch noch teuer verkaufen. Das sind eigentlich also die
kommt ja immer neuer Grund nach.
Ja, eben.
Ja, wahrscheinlich heißt es aber auch Schliefgraben, ne? Also das wird wahrscheinlich ein Grund davon.
Ja. Aber es gibt eine sehr schöne Dokumentation, wie lange diese Rutschung schon aktiv ist und diese Erdströme gehen halt langsam immer weiter. Ja.
Ist das also die Sedimentschicht einfach oder ist das
der? Das ist ein Erdstrom, der geht also einige hundert Höhenmeter an der Kalkalpenstirn runter bis in den See. Mhm. Ja, und immer wieder mal, alle paar Jahre ist er wieder mal in Bewegung.
Und das reißt dann aber irgendwann ab, oder? Weil der muss ja irgendwann
nachschub. Ja, das kommt der Nachschub dann, das ist also wirklich ein Erdstrom, also so locker Material, das er so langsam dahin kriecht dann. Ja.
Okay. Also falls Ihnen jemand was anbietet in der Gegend in Gmunden, lassen Sie die Finger davon.
Sie können auf unserer geologischen Karte Blatt Gmunden schauen, also einzeichnen. und viele andere auch natürlich. Ja.
Hier noch eine Frage, bitte.
Wie dick ist eigentlich die Magmakammer da im Erdinneren? Ganz in der Mitte ist ja der Kern. Und dann kommt
die Magmakammer ist relativ weit oben, das ist also so 5 Kilometer, 7 Kilometer Tiefe etwa.
Und das ist aber gleichmäßig unter der Untermantel praktisch.
Drüber, das ist in der Erdkruste. Die Kammer, also das Material steigt auf in die Erdkruste, in einen Hohlraum, und das ist diese Magmakammer. Mhm. Und die ist eben in wenigen Kilometern Tiefe dann.
Ach so.
Mhm. Und dann folgt sozusagen der flüssige.
Und dann steigt. Ja, genau. Ja. Okay. Ja.
Wir haben noch eine Frage. Eine Sekunde, das Mikrofon eilt heran. So, bitte schön, hinter Ihnen.
Eine Frage zur Geologie noch einmal in Österreich. Es gibt da ein neues Problem, das ist der Permafrost im Hochgebirge. Beschäftigen Sie sich da auch damit, mit Bergstürzen und so weiter?
Nicht unmittelbar, weil diese Sachen, in Österreich gibt es, jedes Bundesland hat Landesgeologen, wie man die auch heißen, und die sind vor allem mit diesen Dingen beschäftigt. Ja. Also mit Akutfällen sozusagen. Was wir machen ist, wir machen eine systematische Erfassung, Und die anderen machen eben das, wann was passiert ist, sozusagen schon. Und dann gibt es in Österreich sehr viele Ingenieurbüros, die dann teilweise auch angestellt werden, um solche Untersuchungen zu machen.
Das ist für Bergbahnen und so weiter, ja.
Ja, natürlich. Ja. Aber da sind auch unsere Karten eher die Grundlage, dass man sagt, da ist was und so. Aber die genaue Aufschlüsselung dann, die genaue Untersuchung wird dann meistens von Ingenieurgeologen gemacht, weil wir einfach nicht das Personal haben, dass wir das selber machen. Mhm.
Noch eine ganz flotte Frage zum Schnitt durch die Erdkugel. Wenn in der Mitte dann der Niefekern ist und die Magmakammern sind also ziemlich unter der Erdoberfläche, was ist dann dazwischen?
Der Mantel. Aber was das genau ist?
Mit der Temperatur daraus.
Ja.
Das kann nicht da heiß sein und dann irgendwas und dann oben wieder heiß.
Nein, also die Temperatur nimmt, je weiter man reingeht, auf alle Fälle zu. Aber wie das genau ist, also
das Material ist dort.
Ja. Wie gesagt, direktes Material kennt man nicht. Also das ist, wir kennen ja nur die Außenhaut sozusagen. Ja.
Gut, danke. Ja.
Was mich noch interessieren würde, als Geologe sind Sie sozusagen mit doch meist relativ großen Zeiträumen befasst, wenn Sie sozusagen als Entwicklungen nachvollziehen. Wie versucht man sich das zu visualisieren oder macht man das gar nicht? Also, Sie sind auf der einen Seite sozusagen, kennen Sie die Dynamik der Erde und für den Rest von uns ist das ja sozusagen ungefähr so spektakulär wie eine Schnecke. Mhm. Ja. Wie macht man sich das gewahr, diese Prozesse?
Nein, man versucht immer weiter eben die Auflösung zu vergrößern. Das Problem in der Geologie ist, und zum Beispiel wenn man Klimauntersuchungen macht oder sowas, wir können sagen, da war es warm oder da war es kalt. Aber die genauen Prozesse, wie schnell das gegangen ist, also Abkühlung oder eine Erwärmung, das ist für uns sehr schwierig nach wie vor, weil uns einfach die Methoden noch fehlen, dass man das wirklich so Jahr für Jahr auflöst. Ja. Und das ist eigentlich eine Arbeit, an der man permanent ist, ne? Dass man diese Auflösung verbessert. Wir können immer sagen, also gerade bei Klima zum Beispiel, ne, wir können sagen, okay, also die jetzige Klimaerwärmung, das hat es früher ja schon viel krasser gegeben oder so. Ne? Aber wir können nicht sagen, wie das genau vor sich gegangen ist. Ne?
Mhm. Aber Sie können sozusagen jetzt einen Schnitt machen und dann verstehen, wo Verwürfe drin sind und was jetzt eine Schicht ist. Also wir sehen ja da, das wandert ja auch leicht auf und ab. Und trotzdem können Sie es als einen Zeithorizont einordnen.
Ja, ja.
Also wie unterscheidet man solche Dinge? Wäre noch im Detail mal irgendwann interessant. Wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber das hängt ist für mich immer so das Problem zu verstehen, woran erkennt man, dass das jetzt ein dynamischer Prozess war, dass irgendwas verformt wurde aufgrund von einem Ereignis. Und was sind Gegebenheiten, wo sich dann eine Schicht halt anpasst. Und
In dem Fall muss man immer daran denken, dass was man da sieht, das ist ein alter Meeresboden, also ursprünglich flach. Und ist eben später aufgestellt worden durch tektonische Prozesse, also durch Einengungen und so.
Okay.
Und die Einstufung, das hängt davon ab, wo man ist. Also in dem Fall, wenn Sedimentgesteine sind, kann man das mit Mikrofossilien machen.
Das ist ja eigentlich Ihr.
Machen wir auch. Ja.
Genau. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Hier vorne, bitte.
Eine Frage hätte ich noch. Der Mensch ist ja ein CO2- und NOx-Emittent. Hat man in Island festgestellt, welche Gase da mit diesem Ausbruch in die Atmosphäre oder in die Stratosphäre gelangt sind?
Also bei dem Atmen hat es sicher gemacht, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber generell ist es so, dass eben sehr viel SO2 dabei ist, also Schwefeldioxid. Dann sehr, auch CO2 ist dabei. Das kommt dann davon ab, wo man ist, in welchem Vulkan. In manchen Vulkanen, vor allem da in Afrika, kann sehr viel CO2 rauskommen. Da ist auch tragische Fälle gegeben, weil das CO2, wenn das so 20-30% ist, das ist schwerer als Luft, liegt dann in den Tanken drinnen und führt da zur Erstickung von den Menschen eben. Dann aber meistens Fluorgas dabei. Wie gesagt, das haben wir vorher schon kurz angesprochen auch. Das hat es gerade in Island auch und hat es diesmal auch gegeben, genau, das weiß ich. Fluorgas ist auch rausgekommen.
Das heißt, Erderwärmungen und
Salzsäure ist meistens dabei, Chlor ist immer dabei. Ja.
Erderwärmungen und Abkühlungen sind also im Wesentlichen doch eigentlich durch solche Vulkane und vielleicht weniger durch den Menschen verursacht.
Da möchte ich mich jetzt natürlich nicht festlegen. Aber es ist natürlich das, was der Mensch durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen reinspart. Das sind 36 Gigatonnen CO2 im Jahr jetzt. Nicht? Also das wird sicher Auswirkungen haben. Aber wie krass diese Auswirkungen sind, kann man sehr schwer abschätzen. Ne?
Darf ich zum Stichwort Klima eine andere Frage stellen? Man hat aus Eisbohrkernen, aus goldmännischen Eis, ja einen Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten gemacht. Wie stellt man das fest aus dem Eis?
Mit Isotopen macht man das, ja. Wobei ich jetzt ein bisschen überfragt bin, ehrlich gesagt. Also kann ich jetzt wirklich keine fundierte Antwort geben. Ja.
So, weitere Fragen? Ja, dann danke ich Ihnen sehr für die Fragen und ich danke Ihnen auch sehr für die Antworten. Ich darf noch ganz kurz hinweisen auf die weiteren Veranstaltungen des Kepler-Salons. Ich weiß nicht, wie lange Sie Zeit haben. Würden Sie noch ein wenig bleiben, um eventuell die eine oder andere Frage im informellen Kreis
noch zu beantworten? Ja, gerne.
Ja, die nächsten Veranstaltungen, die nächste ist schon am kommenden Sonntag, und zwar eine Sonntagsmatinee um 10.30 Uhr am Sonntag zum Thema Was ist Dudeln? Und da geht es sozusagen um eine Live-Einführung in eine spezielle wienerische Singtechnik. Viele kennen den Dudler. Und wenn Sie interessiert, sind Sie herzlich eingeladen, am Sonntag vorbeizuschauen zu einer Matinee. Am gleich darauffolgenden Montag, den 23.08., darf ich Sie wiederum begrüßen zu einem Kepler-Salon, und zwar zum Thema unheimliche Fantastik und Science-Fiction. Zwei Seiten einer Medaille, und da geht es sozusagen um fantastische Literatur und was die Erzählweise sozusagen uns sagen kann über Ängste des Menschen in Zukunftsvisionen oder auch sozusagen Ängste des Menschen vor sich selber. Das ist sicher auch sehr spannend. Dann noch in ganz eigener Sache, und zwar, wie Sie vielleicht wissen, ist ja seit 2010 der Kepler-Salon übernommen von den Freunden des Kepler-Salons, und dieser Verein, der jetzt wirklich ein konstituierter Verein ist, freut sich natürlich immer um Zuwachs von Mitgliedern. Wenn Sie Interesse daran haben, es gäbe Informationsmaterial, es sind auch die Vereinsgründerinnen beide anwesend. Wenn Sie dazu Fragen haben und Interesse haben, beizutreten, damit der Kepler-Salon sozusagen noch gestärkter in die nächsten Jahre gehen kann, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Interesse haben. Gut, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und für die sehr spannenden Fragen, die Sie gestellt haben. Und wir freuen uns, wenn Sie bald wiederkommen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir haben jetzt noch bis 22 Uhr offen. Wenn Sie noch was trinken wollen, miteinander plaudern oder mit dem Referenten noch sprechen, sind Sie herzlich eingeladen. Schönen Abend noch.